Wir haben ja diese Reihe Mein Glaube, mein Leben und die Idee ist, dass wir anhand eines Bibeltextes darüber reden, was wir in unserem Leben als Christen, in unserem Leben mit Jesus so entdeckt haben. Und das Ganze dann noch unter ein Motto, ein Schlagwort setzen. Das Schlagwort, das ich gewählt habe, ist Freiheit. Und jetzt hast du vielleicht Fragen. Ich habe auch Fragen, wieso gerade Freiheit? Ja, einmal, ich glaube, das ist eine große Sehnsucht von uns allen, dass wir frei sind. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Diese ganzen Zwänge, die ganzen Regeln, die ganzen Einengungen, die machen uns oft zu schaffen. Freiheit kann man vielleicht auch fragen, wovon? Zum Beispiel von dem Urteil der anderen oder genauer gesagt von der Abhängigkeit vom Urteil anderer, nämlich dass andere dich oder mich beurteilen, das werden wir nicht abstellen können. Aber wir können vielleicht eine Freiheit finden davon, dass wir abhängig sind davon, wie andere uns beurteilen. Man kann auch vielleicht eine andere Frage an dieses Thema stellen, Freiheit, nämlich wozu? Wozu will ich eigentlich frei sein? Also was ist der Sinn? Wovon will ich frei sein? Aber wozu will ich frei sein? Ich will zum Beispiel frei sein, wirklich das zu machen, was ich für richtig halte. Und dann merke ich oft, ich lasse meinen Tag so ein bisschen verplätschern und das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, das schaffe ich gar nicht, weil da andere Dinge mich binden. Und sei es nur mal kurz bei Facebook gucken oder kurz zum Kühlschrank gucken, ob mein Lieblingskäse da noch drin ist. Die Antwort ist nein, ist nicht mehr drin. Und so kannst du verschiedene Fragen an dieses Thema Freiheit stellen. Zum Beispiel, wie kann das denn werden? Und ich habe eine spannende Geschichte im Neuen Testament, die bei mehreren der Evangelien beschrieben wird, in Markus, in Lukas, in Johannes und in ein bisschen abgewandelter Weise auch im Markus auch ein bisschen abgewandelt im Johannesevangelium. Und das ist eine Geschichte, mit der ich mich selbst identifizieren kann und die in meinem Leben zu bestimmten Zeiten eine ganz wichtige, wegweisende Rolle gespielt hat. Das ist für mich so wesentlich und so wichtig, dass ich mein Leben in Verbindung setze, verknüpfe mit dem Wort Gottes und mit dem Wort der Bibel. Ich lese das mal vor und es erscheint jetzt gleich auch wie durch magische Hand auf der Leinwand. Markus 2, die Heilung des Gelähmten. Als Jesus nach einigen Tagen wieder zurück nach Kapernaum kam, erfuhren alle davon, dass er wieder dort im Hause war. Übrigens, dieses Haus in Kapernaum kann man heute noch besichtigen. Da habe ich ein kleines Video drüber gemacht, deswegen auf den Spuren von Jesus, deswegen sage ich da jetzt heute nichts drüber, obwohl es mich sehr reizt. Dass er wieder dort im Hause war, deshalb liefen dort so viele Leute zusammen, dass es nicht mehr möglich war, sich zu bewegen oder an die Tür zu gelangen. Jesus war dabei, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Da kam eine Gruppe von Männern herbei. 4 von ihnen trugen einen Mann, der gelähmt war. Aufgrund der dicht gedrängten Menschenmenge konnten sie ihn nicht in die Nähe von Jesus bringen. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, und ließen durch diese Stelle die Trage hinunter, auf der der Gelähmte lag. Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte daraufhin zu dem gelähmten Mann: Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Dort im Haus saßen auch einige Gesetzesgelehrte. In ihrem Inneren bewegten sie die Gedanken: Wie kann der bloß so reden? Das ist doch Gotteslästerung. Wer kann Verfehlungen vergeben, außer Gott alleine? In seinem Geist durchschaute Jesus diese Gedanken, ihre Gedanken. Da sagte er zu ihnen: Warum denkt ihr solche Dinge in eurem Herzen? Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen: Deine Schuld ist von dir genommen, oder steh auf, nimm deine Trage und lauf umher? Doch damit ihr begreift, dass der von Gott beauftragte Menschensohn auf der Erde die Autorität besitzt, Schuld wegzunehmen. Und dann wandte er sich wieder dem gelähmten Mann zu und sagte: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh selbstständig in dein Haus zurück. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kleine Frage an dich, Technik, kriegen wir den Hall ein bisschen runter, weil der mich selbst ein bisschen irritiert, wenn es geht, wenn nicht. Die Techniker sind sowieso unsere Helden hier. Ich gehe auch gerne lieber ans Mikro noch näher ran, wenn ihr dadurch den Hall etwas runterholen könnt. Okay, danke, super. Die erste Szene ist irre. Vers 1 und 2. Da ist echt was los. Jesus ist im Haus. Und weil Jesus im Haus ist, kommen Massen von Leuten. Und das ist so voll, dass man da gar nicht mehr rein kann. Als ich Christ wurde, als Jugendlicher, haben wir genau dieses Phänomen erlebt. Wir hatten eine wahnsinnige Jesusbewegung bei uns. In der Kellerkirche, das war im Duisburger Norden, Arbeiterviertel, Duisburg-Beek, wo ich herkomme. Deswegen sage ich auch nicht Duisburg, sondern Duisburg. Ja? Da hat einer mal einen Artikel drüber geschrieben, dass ich immer Duisburg sage. Wir haben das erlebt, dass da so viele, viele junge Leute, Freunde von mir, Freunde von uns, Klassenkameraden, Leute aus unserer Gegend, die nicht viel mit Gott zu tun hatten von ihrem Elternhaus her, erfasst wurden von Jesus. Und wir hatten es oft so, dass die Leute keine Stühle, keine Bänke, keine Plätze mehr fanden, sondern dass wir dann auch noch auf dem Boden saßen. Und Ähnliches haben wir auch hier im Christustreff in den Anfangszeiten erlebt. Und lange Jahre, dass das Haus knallevoll war. Und das war jetzt nicht, weil wir so coole Gottesdienstideen hatten oder weil unsere Moderation oder unsere Predigt so irre gut war oder der Worship so cool ist, was alles wichtig ist, sondern aus einem Grunde. Jesus war im Haus. Jesus in the house. Jesus ist da. Und so ist es hier. Und das ist meine Urerfahrung als Christ. Meine Urerfahrung hat nichts mit Kirche zu tun, hat nichts mit tollen Programmen zu tun, mit Gesellschaftsvisionen und irgendwelchen Ideen, wie man die Welt verändern kann, sondern hat mit einer Jesusbegegnung zu tun. Als Teenager habe ich auf einmal gemerkt, dass Jesus zu mir redet und sagt, Roland, willst du mir nachfolgen? Und ich sah ganz klar zwei Wege vor mir. Ein Weg, wo ich selbst so mein eigener Chef bin und das Allerbeste aus mir raushole. Oder ein Weg, wo ich meine Hand in die Hand von Jesus lege. Und ich dachte irgendwie, da wird mein Leben langweilig. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Und so habe ich mich jetzt im August, in zwei Wochen, jährte es sich vor vielen, vielen Jahren, am 30. August, als Teenager, dafür entschieden, Jesus zur Nummer eins in meinem Leben zu machen. Und mir hat da ein Bibelwort sehr geholfen. Da heißt es, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn annahmen, nämlich Jesus, wie viele Jesus annahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die auf seinen Namen vertrauen. Jesus, gib mir Vollmacht, gib mir Freiheit, gib mir Bewusstsein, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Dass ich einen Vater habe im Himmel. Und so wurde dann ganz klar, Jesus, mein Freund, mein Herr, mein Meister, der Vater im Himmel, mein Vater, ich bin ein Kind Gottes. Das war eine revolutionäre Erfahrung. Und das konnte ich dann auch nicht für mich behalten. In der Schule kriegte ich bald Spitznamen. Die einen nannten mich Mose, die anderen Jesus. Das war mir aber egal, weil ich dachte, das habe ich so cool, was ich gefunden habe, dass ich Jesus gefunden habe. Und dann habe ich die Bibel durchforstet und habe die Bibel gelesen und das gehörte auch dazu. Und dann kam ich zum Beispiel auf diesen Vers Johannes 8, Vers 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, sagt Jesus, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da habe ich gemerkt, der Weg zur Freiheit ist der Weg durch das Wort Gottes. Und wenn ich eingezwängt bin in meinem Inneren und wenn ich eingezwängt bin in meinen seelischen Verletzungen und Verwundungen, dann muss ich nicht an tausend Stellen suchen, sondern ich werde im Wort Gottes, in den Worten von Jesus Freiheit finden. So wie dieses Wort, dieser Abschnitt hier aus Markus 2, den ich euch heute Abend ein bisschen entfalte, und zwar ganz persönlich entfalte. Und ich habe noch etwas entdeckt, den Vater, Jesus, den Herrn und Freund, das Wort und den Geist. Weil Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann Vers 38, und das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und so habe ich dann als 15-, 16-Jähriger mich auf die Suche nach dem Heiligen Geist gemacht und habe gesagt, Jesus, diese Ströme lebendigen Wassers, die möchte ich erleben. Und das ist ein eigenes Thema, ein eigene Predigt wert. Das ist vielleicht mal ein persönliches Gespräch zwischen dir und mir wert, wenn du sagst, ich bin auch auf der Suche nach der Vollmacht des Heiligen Geistes. Dann kann ich vielleicht einige dieser Entdeckungen an dich weitergeben. Aber ich habe gemerkt, da wo Jesus da ist auch der Vater und da ist der Geist und da ist sein Wort. Und da passiert was, da ist das Haus voll. Unsere Kirchen sind nicht deshalb leer oder langweilig, weil wir irgendwie äußere Dinge anders machen müssen. Natürlich kann man immer Sachen richtig machen und sollte man sich immer verbessern und immer dran arbeiten. Aber die große Frage bei einer Kirche, die große Frage bei einer Gemeinde ist Jesus dabei oder ist er irgendwo draußen? Und so war das. Der zweite Vers oder der zweite Teil ist hier 3 und 4. Das ist auch noch diese Jugendzeit von mir. Die können wir noch mal ganz kurz anschauen. Da kam eine Gruppe von Männern herbei. 4 von ihnen trugen einen Mann, der gelähmt war. Aufgrund der dicht gedrängten Menschenmenge konnten sie ihn nicht in die Nähe von Jesus bringen. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, und ließen durch diese Stelle die Trage herunter, auf der Gelähmte lag. Das haben wir auch versucht. Wir haben versucht, Leute zu Jesus zu schleppen. Wir sind durch die Straßen gegangen. Wir haben die Leute angesprochen. Wir haben sie eingeladen. Wir haben sie manchmal auch geschleppt, wenn sie gar nicht sich schleppen lassen wollten. Ich glaube, dieser Mann wollte sich schleppen lassen. Das ist eine Gruppe. Und das spricht für mich von Evangelisation. Ein Wort, was man heute nicht oft hört. Es spricht für mich von einer Leidenschaft. Wir wollen Leute zu Jesus bringen. Und ich glaube, daran erkennt man auch lebendiges Christsein. Ob wir diesen Drang haben, dass andere auch Jesus kennenlernen. Oder ob wir in unserem Christsein vor allen Dingen damit beschäftigt sind, ob es uns gut geht. Und ob das und jenes uns gefällt und ob der Worship heute cool war für uns oder ob ich was erfahren habe. Und das Ich ist ganz groß. Aber diese 4 Männer und die anderen, die dabei waren, das war eine Gruppe und da waren 4, denen war dieser Mann wichtig, der eine Berührung mit Jesus haben musste. Und deswegen ist das auch etwas, was mich bewegt. Und ich kann in dieser Geschichte in verschiedene Rollen schlüpfen. Ich kann in die Rolle der Menschenmenge schlüpfen, die da irgendwo einfach so rumsteht und sagt, was passiert heute? Wow, cool, Jesus, ist da irgendwas passiert. Oder die Rolle der Kritiker, denen wir gleich noch begegnen werden. Ich kann in die Rolle dieses Mannes schlüpfen innerlich und sagen, ich bin so gelähmt. Und das ist die Rolle, in der ich diese Bibelstelle vor allen Dingen lese. Aber ich kann auch, und das ist wichtig für mich jetzt hier und vielleicht für dich auch, in die Rolle dieser Leute hineingehen, die ein solches Anliegen haben, dass andere zu Jesus kommen. Ja, wie bringst du denn Menschen zu Jesus? Ich will dir ein Geheimnis sagen. Es gibt 2 Dinge. Das erste ist, du fängst an, für die Leute zu beten, die Gott dir aufs Herz legt. In deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, im Studium. Du fängst einfach an. Du redest zu Jesus, mit Jesus über sie, bevor du mit ihnen über Jesus redest. Und das zweite ist dann, aber du gehst auch hin und sagst mal, hey, du, ich wollte dir mal sagen, ich beginne immer donnerstags im Gottesdienst oder so. Mir ist Jesus wichtig. Ich habe da was gefunden. Hättest du nicht Lust, dich da auch mal mit zu beschäftigen? Und ich glaube, dass wir staunen würden, wer alles offen dafür ist. Die Bremse für Evangelisation, für Weitersagen des Glaubens in unserem Land, das sind nicht irgendwelche Heiden und das sind auch nicht irgendwelche gesellschaftlichen Umstände. Das sind wir selbst. Und wenn wir eine Leidenschaft haben, wie diese Männer sie hatten, anderen von Jesus zu sagen, dann werden wir Wege finden, dann werden wir erleben, dass Leute in unserer Umgebung auch zum Glauben kommen. Wir können niemanden zwingen, das ist ja klar. Und es geht auch nicht darum, Leute zu bedrängen, das ist auch klar. Aber es geht darum, überhaupt erkennbar zu werden in unserer Umgebung. Wir haben schon oft hier erlebt, auch am Donnerstag Gottesdienst, dass sich hier Leute begegnet sind und sagen, ey, wow, du kommst hier auch hin. Das war ein Arzt und eine Krankenschwester. Die hatten schon zusammen 23 Blinddärme miteinander ausgebuddelt. Aber wussten voneinander nicht, dass sie Christen waren. Warum? Als ob das das bestgehütetste Geheimnis der ganzen Welt ist. Ja, es könnte ja jemand erschrecken, wenn er den Namen Jesus aus meinem Mund hört. Ja, und dafür hören die Leute dann alles mögliche andere. Vers 5, das ist mein zentraler Vers. Ich lese ihn nochmal. Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte daraufhin zu dem gelähmten Mann, Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Ist das nicht krass? Er sagt zu einem Mann, Kind. Ja, das knallt so richtig, das ist ja hier meine Bibelübersetzung. Er sagte zu dem gelähmten Mann, Kind. Warum? Weil er ihn mit der Liebe des Vaters anschaute. Und weil er viel, viel tiefer guckte, als die anderen gucken konnten. Weil er auf das tiefe Herz und das innerste Wesen dieses gelähmten Mannes schaute. Und er sah, da war ein ungetröstetes Kind. Da war in diesem Mann nicht nur das Spielkind, das ja auch in uns Männern angeblich ist, sondern da ist dieses tiefe, ungetröstete Kind. Da ist dieser Mensch, der sich nach Heilung, nach Vergebung sehnt. Und der sagt was völlig Uncooles. Ja, der kommt ja offensichtlich durch diese Decke da langsam runtergeschwebt. Ich habe keine Zeit, das jetzt zu beschreiben, wie da so langsam aber sicher das Stroh wegkommt und das alles rieselt und dieses Lehmdach da aufgemacht wird und auf einmal kommt da einer runter und auf einmal ist in diesem Raum, in dem eigentlich kein Platz ist, doch Platz. Das ist ja dieses Phänomen, ja. Wenn einer Mundgeruch hat, dann ist im Bus, der ganz voll ist, dennoch auf einmal Platz, ja. So kommt der so runter und der stört alles und die ganze Rede von Jesus wird unterbrochen und die heilige Atmosphäre und da liegt jetzt dieser Mann. Und Jesus fokussiert sich absolut auf den. Und das ist das Geheimnis für unser Christenleben, für mein Christenleben und für deins, dass Jesus sich auf dich und auf mich fokussiert. Und in diesem Augenblick du für ihn der Wichtigste bist. Und in diesem Augenblick dieser Mann für ihn der Wichtigste ist. Und er sagt, egal was die anderen denken, Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Und interessant ist, dass der Mann nicht sagt, stopp mal eben, das Thema ist hier nicht Schuld. Ja, das Thema ist Heilung. Sondern er lässt es geschehen, er nimmt es an und indem er diese Vergebung der Schuld wie ein kleines Samenkorn in seinem Herzen aufsprießen lässt und es erlaubt, dass dieses Wort Jesu wie ein Wasser, ein kleiner Wasserbach, der immer stärker wird, in sein vertrocknetes Herz hineinkommt oder wie ein Balsamöl hineinkommt in diese Wunde. In diesem Zusammenhang entsteht auch in ihm der Glaube, dass er es glauben kann. Die Bekehrung passiert hier. Das größte Wunder dieser Geschichte ist nicht die äußere Heilung. Das große Wunder ist die Vergebung. Manchmal wird bei uns in den Gottesdiensten zu viel Betonung auf äußere Heilung gegeben. Es ist wichtig, wir wollen auch für Heilung beten und wir haben auch Wunder erlebt. Und wir tun das gerne, auch für Heilung zu beten. Aber ein noch viel größeres Wunder ist, wenn ein Mensch Vergebung der Schuld erfährt und für sich annehmen kann. Und das war für mich so wichtig und das ist der Schlüssel zur Freiheit. Dass Jesus zu mir gesagt hat, Roland, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Fällt euch auf, dass er gar nicht sagt, welche Schuld? Und die anderen sind vielleicht neugierig und sagen, was ist das denn jetzt für eine Schuld? Das würden wir aber gerne mal wissen. Ja, was der alles auf dem Kerbholz hat. Ich würde ja auch mal gerne wissen, was der Roland alles so für Schuld hat in seinem Leben. Ja, oder der. Aber Jesus nimmt mitten in dieser Menschenmenge diesen Mann ganz persönlich. Das ist ein seelsorgerlicher Schutzraum. Und es geht nur noch um ihn und diesen Mann. Und er sagt, du, deine Schuld ist vergeben. Du bist frei. Du kannst aufatmen. Die Fesseln können abfallen. Und ganz, ganz viel von den Problemen unseres Lebens liegt darin, dass wir es nicht gewagt haben, bis jetzt Schuld vor Jesus zu bekennen. Manchmal ist es gut, es auch vor einem anderen zu bekennen. Wesentlich ist es aber, dass es vor Jesus bekannt wird und dass du dann hörst, dass Jesus zu dir sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich lasse jetzt mal diese nächsten beiden Verse, die können wir mal ganz kurz zeigen, ganz kurz nur, die lese ich gar nicht mehr vor. Diese Leute, die da ihre Gedanken hatten und die dagegen waren, die Leute, die Kritiker waren, den Widerspruch ausdrückten. Egal, wo was mit Jesus passiert, gibt es Widerspruch. Wenn du in eine Gemeinde kommst, die von allen gelobt wird, Jesus ging es anders. Dass da Kritik kommt, dass da Widerspruch kommt, ist für mich persönlich biblisch. Ist ein Zeichen, da passiert was. Das ist eine geistliche, nicht wenn die Leute Kritik sind, weil wir so frech sind oder so doof sind, das meine ich nicht. Aber wenn es um diese geistliche Sache geht, um den innersten Kern, wer Gott ist und ob sein Wort gilt, und ob es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Und ob es sich lohnt, auch so wie die Anna vor 2 Wochen gepredigt hat, im Vertrauen auf Jesus und im Gehorsam vor Jesus, Dinge zu lassen, die man sonst tun würde. Einfach weil man sagt, ich will Jesus folgen. Wenn es dann Widerspruch gibt, dann ist das normal. Dann ist das eine Ehre. Und so erlebt Jesus hier diesen Widerspruch. Und es ist wichtig, dass wir uns mit Widerspruch auseinandersetzen. Da habe ich auch persönlich das sehr ernst genommen. Ich habe auch Bücher geschrieben, zum Beispiel mit Guido Baltes zusammen, das Buch Faszination Jesus. Aber auch andere Bücher, wo ich versuche, auf Widersprüche, auf Kritik einzugehen und Denkblockaden den Leuten wegzunehmen, dass sie hindurchdringen können zu Jesus. Das ist wichtig. Aber letztlich möchte ich nicht zu dieser Gruppe der Kritiker gehören. Woran geht denn ihre Kritik? Sie geht an den Anspruch von Jesus, dass er gottgleich ist. Und diese Kritik erschallt durch die Jahrhunderte. Das ist die Kritik auch anderer Religionen am Christentum. Das ist natürlich erst recht die Kritik des Säkularismus. Diese Einzigartigkeitsaussage von Jesus, dieser Absolutheitsanspruch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kannst du doch heute nicht mehr sagen im 21. Jahrhundert, bitte. Ja? Du kannst doch nicht sagen, dass Jesus die Wahrheit ist. Du kannst sagen, Jesus ist meine Wahrheit. Aber du kannst doch bitte nicht sagen, dass Jesus die Wahrheit für alle ist. Aber auch da scheiden sich die Geister und sie sagen damals, wer kann denn Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus, und das ist der nächste Vers, den können wir auch gerne einblenden, sagte, damit ihr seht, er durchschaute sie und er sagte, damit ihr seht, dass der Menschensohn, das ist der Hoheitstitel aus Daniel 7, das ist der Menschensohn, der Weltenrichter, dem Gott alle Macht gibt, dass ihr seht, dass dieser Menschensohn, dass ich, der das bin, ich Jesus, dass ich Autorität habe, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und dann geht er wieder weg von den Kritikern und geht wieder zu diesem Mann und dann sagt er, steh auf, nimm deine Trage, Krabaton steht da auf Griechisch, das ist so ein Gestell, und geh. Und in meinem Leben war das ein ganz wichtiger Punkt und das habe ich 2-3 Mal ganz, ganz massiv erlebt. Die Zeit erlaubt nicht, euch das ausführlich zu erzählen. Ich weiß noch, eine durchwachte Nacht, da habe ich die ganze Nacht gebetet und da ging es um eine große Lebensentscheidung. Und da habe ich unter anderem diesen Text gelesen. Und auf einmal war das für mich, als ob Jesus jetzt sagt, Roland, steh auf, deine Sünden sind vergeben. Nimm dein Bett und geh. Du darfst gehen. Du darfst aus dieser Situation raus. Du musst jetzt nicht hier als der pflichtbewusste Preuße, als der du erzogen worden bist, das bis zum bitteren Ende durchziehen. Du darfst gehen. Ich sage dir, steh auf und geh. Und das war für mich ganz wichtig und ganz heilsam und ganz befreiend. Und deswegen ist für mich dieser Abschnitt aus dem Neuen Testament so wesentlich. Weil die Freiheit, die nehme ich mir nicht selbst, da wo ich mir meine Freiheit nehmen will, sondern ich nehme die Freiheit, die Jesus mir gibt. Die Freiheit von der Schuld durch seine Vergebung und die Freiheit von der Kritik und der Festlegung durch andere, weil Jesus sich mir zuwendet und mich annimmt. Und die Freiheit, das, was mir vorher eine Last war, zu tragen als ein Werkzeug. Ich weiß gar nicht, was er mit dieser Trage hinterher alles gemacht hat. Vielleicht hat er damit Feuer gemacht, vielleicht irgendwann, keine Ahnung. Transformation, Vergebung, Befreiung, Befähigung. Und ganz am Ende merken wir, da ist der Fokus auf Jesus in diesem letzten Vers. Da heißt es, der Mann, Vers 12, ohne zu zögern, stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Ich kann mir vorstellen, dass die Reporter ihm nachgerannt sind und sofort ein Exklusivinterview von ihm wollten, wie das denn war, als Jesus, ob er die Kraft vorher hatte, bevor er aufgestanden hat, ob er da schon was gefühlt hat oder ob er im Glauben aufgestanden ist. Und dann hat er auf einmal was gefühlt oder ob er gar nichts gefühlt hat oder wie er sich gefühlt hat, als Jesus ihn da angesprochen hat. Gut, er geht raus, die anderen gehen hinter ihm her oder auch nicht, steht jedenfalls nicht. Aber es heißt, sie gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen und sagen, sowas haben wir noch nie gesehen. Wenn du Jesus findest, dann wirst du Dinge erleben, wo andere sagen, das ist irre. Ihr könnt schon so langsam kommen. Wir haben übrigens noch auf wunderbare Weise einen Cajon-Spieler dazu gewonnen. Das ist das, ich sag ja, das Haus wird voll, die geistliche Vermehrung passiert. Ihr könnt schon so ans Mikro gehen, an eure Instrumente gehen. Wir wollen gleich Gott anbeten, Jesus begegnen. Wir wollen im Grunde das tun, was hier im letzten Vers steht. Gott zu preisen und zu sagen, sowas haben wir noch nie gesehen. Und jetzt will ich dich mal ganz persönlich ansprechen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich habe schon mal so eine Berührung mit Jesus gehabt, aber ich bin wieder zurück auf mein Krankenbett gegangen. Ich hänge da wieder auf dieser Trage rum. Und ich hoffe, dass meine Freunde mich immer hier und dorthin tragen. Vielleicht kannst du heute Abend nochmal dieses Wort von Jesus für dich hören. Steh auf. Steh auf. Und du kannst jetzt gehen. Und vielleicht bist du einer, der das zum ersten Mal richtig hören muss für sich. Hey, Kind, Freund, Mädchen, Junge, Mann, Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Und wenn du mit Jesus so verbunden bist und wenn du aus seinem Wort lebst, dann wirst du diese Freiheit erleben. Denk nicht, dass du Freiheit ohne Jesus findest. Ohne Jesus finden wir Gebundenheit. Aber durch Jesus finden wir Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Deswegen bleib bei Jesus, bleib bei seinem Wort, öffne dich für seinen Geist. Folge ihm, folge seinem Wort. Du wirst erleben, dass aus deinem Leben eine unglaubliche Entfaltung, eine unglaubliche Kraft entstehen wird. Herr, wir danken dir. Ich danke dir, dass ich dich finden durfte und dass ich immer wieder erlebe, wie du mich ansprichst, auch da, wo ich mich wieder zurückbegebe in Unfreiheiten. Du kommst zu mir und sagst immer neu zu mir, deine Sünde ist dir vergeben, steh auf. Herr, und das bitte ich dich jetzt für uns alle, dass wir das hören, dass wir das annehmen können und dass wir unterwegs sein können als deine Nachfolger und deshalb in dieser Welt einen Unterschied machen. Nicht, weil wir so cool sind, sondern weil du in uns lebst. Amen.